Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Ausgerechnet in der Saison, in der der FC St. Pauli das erste Mal sich eine Meisterschale in die Vitrine stellen kann, schafft es der Rekordmeister aus Bayern nicht, sich einen Titel zu holen. Ob da ein Zusammenhang besteht, das müssen wir klären. Wir sprechen, wie gesagt, über den FC Bayern München und ich kann eine neue Stimme bei uns im Format begrüßen. Moin Georg von Misan Rot.
Hi Yannick, freut mich bei euch zu sein. Ja, und nochmals die herzlichsten Glückwünsche zu eurem Titel. Ganz ungewohnt, die Glückwünsche zu verteilen und sie nicht zu bekommen.
Das denke ich mir und die kleine Spitze jetzt in der Einleitung konnte ich mir auch nicht verkneifen. Ich denke, du wirst das mir verzeihen.
Absolut, hochverdient.
Dankeschön. Genau, ich habe schon gesagt, du bist das erste Mal bei uns. Da ist es üblich, dass sich die Gäste kurz vorstellen mit unseren Standardfragen. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und ja, warum ist es bei dir der FC Bayern?
Ja, dann will ich da doch mal gerne ein paar Worte zu mir bei euch lassen. Georg, mein Name. Ich komme aus dem Saarland, dem, wenn man so will, Fußball-Exoten so ein kleines bisschen, dem Fußballplatz zweitwichtigsten Flächenmaß oder vielleicht sogar wichtigeren Flächenmaß, Waldbrand in der Größe des Saarlandes oder irgendwo Baugebiet in der Größe von 3 Fußballfeldern, man kennt es. An Fußball selbst haben wir im Saarland, ja, kann man so sagen, den ersten FC Saarbrücken, der aktuell wieder so ein bisschen boomt, aber eben nicht in der ersten oder zweiten Liga. Und deshalb ist es mir so ergangen, wie ganz, ganz vielen Saarländern, wir suchen uns unseren Herzensverein in der Ferne. Und bei mir ist es der FC Bayern geworden. Ist jetzt auch keine absolute Seltenheit bei uns. Da machen wir uns nichts vor. Die Erfolge spielen da natürlich irgendwo mit rein. Bei mir war es, ich erinnere mich noch in die graue Vorzeit, lange her bei mir. Ich bin Baujahr 80. Und es war so Ende der 80er, kam ich so zum Fußball. Und richtiger Fan wurde ich in der Saison 1992. Die ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil das für den FC Bayern eine schlechte Saison war. Bayern wurde nur Zehnter am Ende der Saison, hatte 3 verschiedene Trainer, Jupp Heynckes flog raus, Sören Lerby flog raus und was soll ich sagen, diese Saison, das hat emotional was mit mir gemacht und diese Negativtrend, diese negativen Emotionen, die haben dann dazu geführt, okay, dieser Fußball gibt mir was und dieser Fußballverein gibt mir was. Und ab dann würde ich sagen, war ich Fan. Kurz danach habe ich angefangen, haben wir hier mit ein paar Freunden, die auch Bayern-Fans waren, sind wir regelmäßig dann Samstagmorgen, schönes Wochenendeticket gab es damals mit der Bahn, um 5 Uhr mit dem ersten Zug von Saarlouis-Saarbrücken aus Richtung München, kam pünktlich auf die Minute kurz vor Anpfiff im Olympiastadion an, direkt nach Abpfiff wieder zurück. War eine schöne Zeit, in der ich dann so richtig zum FC Bayern gekommen bin. Und dann springen wir jetzt fast forward vor 5 Jahren, glaube ich, habe ich dann mit dem Bloggen und Podcasten angefangen für Misan Rot. Vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt. Wir sind ebenfalls Blog und Podcast und als solcher ja auch durchaus recht erfolgreich, würde ich sagen, wenn es um einen unabhängigen kleinen FC Bayern Podcast geht und macht viel Spaß und deshalb bin ich happy, heute hier bei euch zu Gast zu sein.
Ja, danke für deine Vorstellung und eigentlich auch eine schöne Geschichte, dass du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, in einer sehr erfolgreichen Saison der Bayern irgendwie zum Fan geworden bist, sondern in einer, wo es nicht so gut lief. Das ist ja wirklich dann eine kleine Parallele. Ich glaube, also auch viele St. Pauli-Fans werden nicht gerade dazu gekommen sein, als es gut lief, weil das ja wirklich ein seltener Zufall sein muss, dass du Fan wirst und es auch gerade sportlich gut läuft. Muss man mal schauen, wie viele es jetzt nach dieser Saison geworden sind, die da jetzt noch neu ihr Herz an die Braun-Weißen verloren haben, werden wir dann sehen.
Ja, genau. Du, ihr habt aber auch, wenn ich das noch einwerfen darf, ihr habt auch bei uns in der Region hier im Saarland auch gar nicht so wenige Fans. Grüße gehen raus. Auch einige, von denen ich weiß, dass sie euch ganz gern anhören und regelmäßig vielleicht auch jetzt hier bei der Folge zuhören werden.
Ja, dann unbekannterweise liebe Grüße auch von mir. Und wir haben ja auch in der vergangenen Saison unsere Erfahrung mit dem Saarland gemacht. Also entweder im Pokal gegen Homburg oder dann auch bei der SV Elversberg. Genau. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir schauen mal erstmal zurück auf die Vergangenheit unserer beiden Vereine, also dem letzten Aufeinandertreffen des FC Bayern und des FC St. Pauli. Ist jetzt keine sehr schöne Partie, muss ich sagen. Wir reden vom vorletzten Spieltag der Saison 2010-2011. Am Ende stand ein 1:8 aus eigener Sicht für den FC St. Pauli. Ich erspare jetzt allen, die es mit Braun-Weiß halten, die Torschützen in der Reihenfolge aufzuzählen. Aber man kann zumindest sagen, es gab einen Hattrick von Gomez, jeweils einen Doppelpack von Robben und Ribéry oder auch Robbery, wie man damals immer sagte. Marcel Eger hat noch den Ehrentreffer nach Vorlage von Kruse gemacht, aber das war es dann auch. Und war dann der unrühmliche Schlusspunkt auf eine Saison, die dann auch mit dem direkten Wiederabstieg endete. Ansonsten, ja, die Statistik fällt natürlich auch deutlich für den FC Bayern aus. Gerade mal 3-mal konnte St. Pauli siegreich vom Platz gehen. Es gab aber immerhin 5 Unentschieden, so rum ist es richtig, und 14 Niederlagen. Also ein paar Mal konnten wir euch da schon ein bisschen ärgern. Und die Spiele, wo das gelang, sind ja auch legendär in die Geschichte eingegangen. Das ist jetzt eine ganze Weile her und von daher nimm uns doch mal mit, was haben wir aus deiner Sicht in der Zwischenzeit verpasst beim FC Bayern?
Genau, ich wollte sagen, ne, das ist, du hattest mir ja gesagt, dass wir unter anderem darüber reden werden, über das letzte Spiel, und wusste ich vor dem Nachschauen natürlich nicht mehr genau, wann das war, 2011, du hast es gerade gesagt. Und das bildet so gesehen einen sehr schönen Rahmen, weil das hat, wenn man so will, ein Stück weit zeitlich die einfach erfolgreichste, größte Phase in der Geschichte des FC Bayern eingeläutet. Das war, Andres Jonker war damals Trainer, Interimstrainer, Louis van Gaal wurde kurz vorher entlassen und es war der vorletzte Spieltag, du hast es gesagt, danach war also die Saison zu Ende. Robbery hast du schon genannt als Spieler. Danach zur neuen Saison kam Jupp Heynckes als Trainer neu dazu, noch 2-3 weitere Spieler in den nächsten Jahren, darunter Toni Kroos, Javi Martinez später. Und damit mit unter Jupp Heynckes noch, zunächst wurde es noch einmal der Vizetitel hinter Borussia Dortmund, aber danach folgten 11 deutsche Meisterschaften in Folge. In der Zwischenzeit 2 Champions-League-Siege, das Triple 2013, das Sextuple 2020 unter Hansi Flick. Also einfach für einen Verein, der immer schon alles gewonnen hat, auch vorher schon deutscher Rekordmeister war. Aber diese Dominanz, dieses Ausmaß und auch zwischendurch einfach wie souverän Bayern Fußball spielte, das war selbst für uns Bayern-Fans, Bayern-Experten neu. Und so ein kleines bisschen ging es jetzt, ja, du hast in der Einleitung schön passend gesagt, jetzt wieder zurück zur nicht mal Vizemeisterschaft, sondern die hat der VfB Stuttgart uns ja noch sogar abgenommen, kurz vor Schluss. Das heißt, wir sind jetzt wieder ein Stück weit da, wo wir, wenn man so will, wo wir 2011 angefangen haben. Und da bildet das so ein bisschen die Klammer über diese wahnsinnig erfolgreiche Zeit.
Ja, lustige Parallele. Und ja, also diese Spitze am Anfang war ja auch ein bisschen bewusst gewählt. So, ne? Also man sagt ja eigentlich immer, danach ging es bergab, aber danach ging es für euch ja wirklich einfach bergauf. Und jetzt sind wir als FC St. Pauli zurück in der ersten Liga. Und ihr konntet erstmal keinen Titel holen. Und schauen wir mal, wie es in der kommenden Saison wird. Wie ging es denn dann noch weiter? Man hat jetzt zig Titel geholt. Was gibt's noch an wichtigen Facts aus der Zeit, die wir uns nicht begegnet sind?
Genau, ansonsten neben den Titeln vielleicht, was tatsächlich für mich, und ich glaube, das geht relativ vielen Bayern-Fans ähnlich heraussticht, das waren die 3 Jahre unter Pep Guardiola in der Zeit. Obwohl paradoxerweise in diesen 3 Jahren kein Champions-League-Titel bei raussprang, auch nicht mal ein Finale, sondern es war leider immer im Halbfinale Schluss. Aber das war im Unterschied zu den anderen Erfolgen, diese Phase, dieser Fußball, ein Jahr davor unter Heynckes auch schon, aber dann 3 Jahre lang unter Pep Guardiola, das war etwas Neues. Bayern hatte vorher oft Spiele gewonnen, aber immer mit, wie man heute so ein bisschen abschätzig sagt, Heldenfußball und sehr effizient. Hitzfeld steht da so ein bisschen sprichwörtlich dafür, sehr pragmatisch. Und unter Guardiola hatte sich das einfach in eine Kombination aus unfassbarer Dominanz gepaart mit Eleganz verändert und weiterentwickelt. Und das war etwas, das hatten wir einfach nicht gesehen. Es fühlte sich an wie Bundesliga im Cheat-Mode, wie manche Gegner hattest du das Gefühl, die wollten einfach gar nicht mehr nach München fahren. Die wussten genau, es gibt hier eine Abreibung und ob es dann auch mal, ich glaube, 1-2 Mal haben wir gegen eure Stadtnachbarn auch denen auch 8 Tore eingeschenkt und ähnliches. Das waren ja völlig absurde Spiele, teils völlig absurde Ergebnisse und manchen Videos, die fast zu Memes wurden dazu, die es zu einzelnen Spielen gab, weil Bayern einfach Katz und Maus mit Gegnern spielte. Also das ist etwas, das hatte ich so vom FC Bayern vorher nicht gekannt und ich muss tatsächlich sagen, bis auf wenige Ausnahmen in den letzten 3-4 Jahren auch leider nicht mehr gesehen oder immer weniger gesehen. Und Ein weiterer Fakt vielleicht noch, der sicherlich auch nicht nur für den FC Bayern, sondern sogar darüber hinaus eine gewisse Relevanz hat, das ist, ich habe mir mal in meinen Sendungsnotizen den dreifachen Abschied des großen Mannes des FC Bayern, Uli Hoeneß, genannt. Zuerst hat er sich, ich sag mal, ein Jahr unfreiwillig zurückziehen müssen, weil er wegen seines Steuerbetrugs ins Gefängnis musste.
Mhm.
War ja doch auch durchaus eine wahnsinnige Zäsur, wenn man so will. Und danach hatte ich vorher tatsächlich nicht unbedingt mit gerechnet. Er kam danach wieder zurück, wurde erneut Präsident und hat sich dann wieder zurückgezogen. Und wenn man so will, haben er und Kalle Rummenigge den Staffelstab übergeben an die Nachfolger Herbert Hainer, ehemaliger Adidas-Manager, als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident, und Oliver Kahn als neuer Vorstand, CEO des FC Bayern, der FC Bayern AG. Und damit nicht genug. Das ist ja nicht so ganz gut gelaufen, zumindest aus Hoeneß Sicht. Deshalb wurde Kahn seines Amtes entbunden und Hoeneß und Rummenigge, ein bisschen informell, sind jetzt wieder zurückgekehrt und planen jetzt dann, wenn man so will, zum dritten Mal den Rückzug, der jetzt demnächst dann endgültig anstehen soll. Also das ist definitiv auch ein wichtiges, ich sag mal, diese 10-12 Jahre begleitendes Ereignis, die Rücktritte und Rückzüge von Uli Hoeneß.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ja der Unterschied zwischen deinem Verein und vielen anderen Vereinen, die hier stattfinden, die ja einfach nicht so viel Medienpräsenz haben, wie es der FC Bayern nun mal hat. Also wenn eine Geschäftsstelle an der Säbener Straße einen Sack Reis umfällt, dann kriegt die Welt das mit. So, also von daher haben, glaube ich, viele das auch oder vieles davon mitbekommen. Aber jetzt nochmal deine persönliche Einschätzung, was du da besonders heraushebst, ist vielleicht nochmal dann speziell interessant. Und ja, wird man dann im Laufe der kommenden Saison sehen. Und wir werden da sicherlich auch drüber sprechen, weil um die Person Uli Hoeneß kommt man ja, wenn man über den FC Bayern spricht, wie wir gerade merken, einfach auch nicht vorbei oder nicht drumherum. Und können wir ja mal schauen, ob er dann wirklich irgendwann das Ganze auch wirklich abgeben kann oder ob er immer noch im Hintergrund die Strippen zieht und es einfach nicht loslassen kann, sein Baby FC Bayern, nenne ich es mal.
Genau, ne, kann man sagen. Wobei, da würde ich sagen, bei euch so in puncto Medienpräsenz seid ihr ja auch jetzt nicht gerade schlecht unterwegs und auch in Person von eurem Präsidenten von Oge Göttlich. Wenn ich so vergleiche mit, ich weiß nicht, wie viele Präsidenten ich kenne von anderen Bundesliga-Vereinen, Borussia Dortmund vielleicht noch außen vor und zwei, drei weitere. Aber da ist schon, ich sag mal, da macht ihr, wenn man so will, auch einen guten Job diesbezüglich. Aber das ist ja nichts Neues und habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört. So im Thema Markenbildung ist der FC St. Pauli, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr aktiv und positiv und geschickt unterwegs.
Gut, das ist schön, dass du das so formulierst. Andere würden das, glaube ich, anders nennen. Ich habe auch schon Stimmen gehört, dass er sich einfach zu sehr vielen Themen äußert. Aber er wird ja auch immer gefragt. Also von daher. Ne?
Genau.
Ja, also die Parallele würde ich jetzt nicht unbedingt so sehr ziehen. Also
ich glaube nicht von der Person her, nee, aber gerade so eine Argumentation, ich werde halt immer gefragt, das könnte ich mir auch direkt von Uli Hoeneß vorstellen.
Ja gut, wenn er nicht gerade selber im Doppelpass anruft.
Dann, genau, das passiert dann, wenn ihn niemand fragt, ne?
Aber Georg, wir schweifen ab. Lass uns mal von der Geschichte auf die Gegenwart springen, sozusagen, diesem Format die Rubrik Land und Leute geschaffen sozusagen. Und nun ist ja vielleicht eine kleine Parallele zwischen Hamburg und München, dass es in der Stadt zwei Vereine gibt, wo zumindest hier oben im Norden gerade vielleicht der eine dem anderen ein bisschen den Rang abläuft, könnte man vermuten oder muss man dann sehen, wie weit das wirklich so ist. Aber diese Spitze sei mir auch an dieser Stelle erlaubt. Wie ist es denn in München? Wie würdest du den Stellenwert des FC Bayern gerade auch mit 1860 noch mit in der Stadt beschreiben? Und was kannst du uns sonst noch zu Land und Leuten mitgeben sozusagen?
Genau, ja, das ist eine ganz schöne Parallele, ne? mit den Vereinen zwischen Hamburg und München und auch ansonsten. Ich habe es ja angangs gesagt, ich bin selbst kein Münchner. Insofern kann ich hier nicht komplett als Experte über alle Details reden. Aber ich glaube, es gibt ja auch jetzt losgelöst vom Fußball zwischen den Städten so eine gewisse Rivalität. Jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, aber ich glaube, die zweit- und drittgrößte Stadt Deutschlands, natürlich beide ein gutes Stück kleiner als Berlin, aber eben direkt dahinter, beide sehr wirtschaftsstarke Städte, große Unternehmen, lange Tradition und so ein bisschen im Fußball ja auch zumindest über Jahrzehnte eine gewisse Nord-Süd-Rivalität mit eurem großen Bruder, darf man Bruderverein sagen, dem HSV, der dann in vielen Duellen auch gegen den FC Bayern spielte, mit Beckenbauer, der zwischen den Vereinen, für beide Vereine aktiv war und ähnliches. Aber es geht ja hier erstmal um den Innenblick nach München rein. Und du hast gesagt, 1860 ist dort der Verein, der genannt wird. Früher hatte man da so vereinfachend und sinngemäß gesagt, München gehört den 60ern. München ist blau. Das war so ein bisschen die Wahrnehmung. Das ist aber oft gefallen, dass ich da jetzt ein bisschen was Falsches sage. Ich glaube, das hat stark nachgelassen. Das ist mittlerweile sind es einige Jahre, wo die 60er eben nicht mehr im ersten und zweiten Liga Fußball spielen. Und da verändert sich natürlich was. Und der FC Bayern ist parallel eben nochmal so viel erfolgreicher geworden, nochmal so viel größer geworden, mit mittlerweile über 350.000 Mitgliedern beim FC Bayern, zehntausende Fanclubs. Und ich glaube natürlich, ein Stück weit lässt das nach. Gerade viele ältere, eingesessene Münchner kokettieren natürlich noch so ein bisschen damit, dass in München die 60er immer noch eine große Relevanz haben. Die haben sie auch, die will ich ihnen nicht absprechen. Ist auch viel los bei ihren Spielen. Aber natürlich, der FC Bayern hat ihnen einfach den Rang abgelaufen. Es ist längst keine Rivalität auf Augenhöhe mehr, falls es das überhaupt jemals war. Und was den FC Bayern und den Stellenwert vom FC Bayern allgemein angeht, der FC Bayern ist, ich habe vorhin die Marke St. Pauli gelobt, aber die Marke FC Bayern ist natürlich auch wahrscheinlich global eine der 10, 20 größten Sportmarken, irgendwo mit Real Madrid, den Dallas Cowboys und LA Lakers auf einer Stufe oder knapp dahinter. Das ist natürlich eine Marke, von der profitiert die ganze Stadt, von der profitiert die ganze Region. Und der FC Bayern ist da mittlerweile einfach auch tatsächlich nicht mehr der Club der Stadt München, sondern ein internationaler Club. Der FC Bayern hat Fans in ganz Bayern, in ganz Deutschland. Ich bin nicht der einzige Saarländer, ich sage es vorhin schon. Ich kenne so viele Fanclubs, die aus dem Saarland zu jedem Heimspiel fahren, die aus ganz Deutschland zu jedem Heimspiel fahren. Und ich kenne Fans aus aller Welt. Wir hatten zufällig bei uns im Blog vor 2 Wochen eine Artikelserie mit ein paar Fans aus Indonesien, aus Südamerika. Das ist einfach Wahnsinn, wie global dieser Verein geworden ist. Und wie viele Leute, müsste man mal eine Umfrage machen, wäre bestimmt immer interessant, wie viele Leute international die Stadt München vielleicht nur wegen des FC Bayern kennen oder als Heimspielort von des FC Bayern. Also das ist eine enorme Bedeutung, die dieser Verein hat und die dieser Verein für die ganze Region mitbringt.
Ja, so ein sogenannter Global Player, ne? Also
genau.
Genau. Und vielleicht nochmal, ich muss gerade selber nachgucken, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. 2017 ist 1860 aus der zweiten Liga abgestiegen und kam seitdem auch nicht mehr zurück. Also bis zu diesem Sommer, also jetzt nach den Sommerferien, werden das erste Mal Kinder eingeschult, die nicht nur den FC Bayern als Meister kennen, aber es werden halt auch Kinder eingeschult, die den TSV 1860 nicht als Zweitligisten kennen. Also von daher.
Ja, eben, ne? Genau. Und wenn du es noch offen hast, ich weiß jetzt gar nicht, wann sie zuletzt Bundesliga gespielt haben, das ist ja nochmal ein Stück länger her. Und insofern, ja, das ist natürlich auf Dauer, bleibt das nicht ohne Folgen zurück für die Popularität des Vereins.
Ja, also nach der Saison 03/04 ist man aus der Bundesliga abgestiegen.
Okay, also tatsächlich 20 Jahre jetzt.
Ne? Genau, dann waren wir bis 2017 zweite Liga und dann ging es sogar in die Regionalliga runter. Also ne, ich glaube, die Szenen damals hat man ja, glaube ich, noch so ein bisschen im Kopf. Aber gut, das ist ja erstmal eine gute Einschätzung und ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, dass wenn der Verein einfach nicht so präsent ist in der Stadt, und sei es nur die sportliche Qualifikation, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren mal war, dann gerade die nachwachsende Generation wendet sich dann natürlich dann dem Verein zu, der erfolgreicher ist. Das ist ja gerade bei Kindern ganz, ganz legitim. Könnt mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann, wenn sie älter werden, dann sagen, dass ihnen dieser ganze Fußballzirkus und
ja, genau, ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. So ist es. Ne?
Dass sie dann vielleicht wieder an die Grünwalder gehen und so. Ja. Aber das muss ja jeder selber und jede selber entscheiden.
So ist es, genau.
Gut, dann hatten wir, glaube ich, du hattest mir geschrieben, im März nächsten Jahres kommen wir zu euch.
Genau.
Und nun ist München ja sicherlich auch wenn ich, als ich das letzte Mal da war, immer so ein bisschen bemängele, dass das schon so gefühlt abends um 10 die Bordsteine hochgeklappt werden. Was kannst du uns denn empfehlen, wenn man jetzt irgendwie sagt, je nach Terminierung, man will vielleicht ein ganzes Wochenende da bleiben, weil wir irgendwie Samstag 15:30 klassisch bei euch in der Allianz Arena spielen. Was kann man denn noch so mitnehmen aus deiner Sicht?
Ja, genau, ne? Also dem würde ich nicht unbedingt energisch widersprechen. Das ist, glaube ich, schon ein Stück weit so in München. Es gibt natürlich ein bisschen kokettiert von dir. Es gibt natürlich auch dort wunderbare Clubs, die länger aufhaben, aber im Großen und Ganzen ist das schon so dieses bayerische Klischee im Sinne von Bordsteine hochklappen. Das ist dort ein bisschen anders als in Hamburg, das stimmt. Aber hat dafür andere Vorzüge. Genau, ich habe mal geschaut, das Rückspiel in München ist noch nicht genau terminiert natürlich, ob jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, das wissen wir noch nicht, aber es ist um den 29. März rum. Und ich sag mal, da kann es schon richtig schönes Frühjahrswetter sein, mit ein bisschen Glück. Und dann bietet sich in München natürlich unbedingt ein Biergartenbesuch an. Je nachdem, vielleicht ist es ja auch so ein Abendspiel und oder das Sonntagsspiel und ihr würdet schon samstags anreisen. Es ist ja doch eine gewisse Strecke, je nachdem, wie ihr anreist mit Bahn, Bus oder Flugzeug. Lohnt es sich dann ja auch eine Nacht oder vielleicht sogar ein ganzes Wochenende in München zu bleiben. Und an sich, ich gehe mal davon aus, wir haben gerade über die 60er geredet, jetzt leider ein bisschen her, aber wahrscheinlich so, dass ihr ein, zwei, dreimal schon in den letzten 10 Jahren hingefahren seid. Und kennt ihr wahrscheinlich München an sich, die Flecken, wo man ganz gut hingehen kann, je nachdem, was man vorhat. Also Biergärten gibt's an jeder Ecke gefühlt. Ansonsten gibt's, was ich sehr mag, ist so die Gegend nördlich des Hauptbahnhofs, so Maxvorstadt bis rüber zu Schwabing. Dort ist die Universität ist dort, viele Museen sind dort, viele ganz nette Straßen, durch die man einfach durchgehen kann, schönes kleines Café suchen oder kleine Kneipe suchen, so Barerstraße, Türkenstraße sind, glaube ich, Anlaufpunkte, mit denen man nichts falsch machen kann. Ansonsten die Isar kennt man auch, Eisbachsurfen ist bekannt, glaube ich, wo man sich einfach mal anschauen kann. Die Praterinsel an der Isar mag ich, ist ein bisschen weiter südlich. Der Englische Garten ist sehr bekannt, gerade bei schönem Wetter kann man es dort richtig gut aushalten. Also ich glaube, da werdet ihr eine ganz gute Zeit haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, in der Stadt auch vielleicht gerade 2, 3 Tage zu verbringen. Gerade im Frühling kann das sehr schön sein.
Das klingt doch soweit ganz gut. Und man muss ja auch einfach ehrlich sagen, ich meine, wir haben jetzt, es ist 13 Jahre her, dass wir aufeinander getroffen sind. Von daher ist einfach eine Fangeneration erwachsen geworden und kann jetzt vielleicht selber irgendwie mit Freunden, Freundinnen ein Wochenende nach München fahren, was vor 13 Jahren noch nicht ging. Und ich persönlich war auch selber nur in der Allianz Arena, als wir noch gegen 1860 gespielt haben und sie noch bei euch in der Arena gespielt haben. Von daher machen wir doch da, wenn ich sie gerade schon anspreche, einfach mal den Schwenk zum Stadion. Ich habe so ein paar Basisfakten mal rausgesucht. Etwas über 75.000 Menschen passen rein bei nationalen Spielen. International sind 70.000. Davon empfallen knapp 13.300 auf Stehplätze. Der Rest sind Sitzplätze. Und was ich immer noch extra rausgesucht habe, auch bei den anderen Stadien, die ich heute in der Saisonvorschau so bespreche, sind die barrierefreien Sitze für Rollifahrer. Das sind bei euch immerhin 227. Also es ist schon ein sehr guter Wert, finde ich. Also da können sich einige Stadien inklusive des Millerntors was von abschneiden. Dann gibt es natürlich noch das Museum integriert in die Arena-Fläche und insgesamt hat man eine Nutzfläche von 171.000 Quadratmetern. Das erstmal so als Fakten zum Stadion selbst. Füll das doch gerne mal für uns mit Leben. Du wirst ja auch schon das eine oder andere Mal, hast du ja eben in der Einleitung auch gesagt, hingepilgert sein aus dem Saarland. Wie würdest du uns die Allianz Arena beschreiben? Wobei du ja wahrscheinlich auch damals noch genau wieder Olympiastadion gesehen hast, ne?
Genau, ne? Ich wollte sagen, angefangen zu pilgern, ja, habe ich ins Olympiastadion. Müsste ich tatsächlich, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr zusammen, aber ich glaube, ich war öfters im Olympiastadion als in der Allianz Arena. Und natürlich, womit ich euch nicht helfen kann, das ist, wie es im Gästeblock aussieht, da war ich tatsächlich noch nicht in der Arena. Ansonsten, die Anreise in München ist immer so ein Thema. Grundsätzlich gibt es die U-Bahn, die U6, die fährt direkt zum Stadion. Das ist die Standardanreise mit den Öffis. Die fährt auch vom Stadtzentrum vom Marienplatz aus. Also das klappt ganz gut. Es gibt, was ich gerne mag, ich weiß nicht genau, wie die Regel ist, es ist nicht bei jedem Spiel, ich weiß nicht genau, ob nur bei internationalen Spielen, ich glaube aber auch bei Bundesligaspielen, bei manchen, dass es einen kostenlosen Shuttle-Bus-Transfer gibt, vom FC Bayern organisiert, aber ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spräche, dass auch Gästefans dort mitfahren. Da lohnt es sich dann, wenn ihr euch kurz vorher informieren werdet, wenn man das dann schauen kann, das ist von der Donnersberger Brücke, das ist so ein bisschen an der S-Bahn-Strecke westlich vom Hauptbahnhof. Und das passt insofern ganz gut. Ich habe vorhin einen Biergarten angesprochen. Direkt dort in der Nähe gibt es einen ganz netten Biergarten, den Hirschgarten, und gibt auch 2, 3 gute, auch preiswerte, bezahlbare Hotels dort in der Nähe. Das heißt, theoretisch könnte man ganz gut seine Tour so um diese Gegend planen für An- und Abreise. Und wenn ihr dann zum Stadion kommt, vor dem Stadion seht ihr die wunderbare neue Gerd-Müller-Statue. Oder mittlerweile gar nicht mehr so neue Statue. Lohnt sich natürlich immer für einen Besuch. Und ansonsten, ja, was gibt's fürs Stadion noch zu wissen? Hat ja immer so ein bisschen den Ruf, dass der FC Bayern stimmungsmäßig vielleicht nicht so gut ist wie sportlich. Ich finde es gar nicht so schlecht von der Stimmung. Also mir gefällt's. Ich habe irgendwann nochmal analysiert. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, der FC Bayern, wie viele Punkte die Arena dem FC Bayern bringt im Vergleich zu Auswärtsspielen. Das schneidet Bayern auch durchaus gut ab. Also das passt. Was haben wir noch? Gastronomisch gibt es Paulaner in der Allianz Arena. Mittlerweile glücklicherweise nicht mehr die Arena-Card. Ich glaube, die gab es noch, als ihr zuletzt in München wart, vor 13 Jahren. Das war so eine klassische Karte, auf die man Guthaben aufladen musste und damit dann an Spenden bezahlt. Ich mochte sie nicht, weil unter anderem ich fast bei jedem Spiel meine Arena-Card vom Spiel davor zu Hause vergessen hatte und habe heute wahrscheinlich noch in irgendeiner Schublade 12 verschiedene von diesen Karten liegen. Wahrscheinlich auf jeder noch 2 bis 3 Euro Restguthaben drauf. Und das braucht man Gott sei Dank nicht mehr. Heute zahlt man überall in der Regel kartenlos.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und ja, ansonsten, ich gerade wenn es darum geht, wie es genau Gästefans, Gästeblog, falls deine, eure Zuhörer, Zuhörerinnen auch über Zaunfahren ähnliches nachdenken, da würde ich die Homepage vom Club 12 empfehlen. Dort gibt es recht viele Informationen, auch praktische Informationen für die ganzen Abläufe der aktiven Fanszene in München für Gastspiele. Das sind dort definitiv die besseren Ansprechpartner als ich, weil aktive Fanszene, ich bin eher so der Nerd-Fan, der zu Hause sitzt und sich die Daten zum Spiel anschaut, statt die Choreo aus der Kurve. Und für Choreo-Themen gibt es da bessere Ansprechpartner als mich.
Ja, das können wir ja auch einfach noch dann mit in die Begegnung dann oder die Gespräche zur Begegnung in der laufenden Saison nehmen. Ich denke, den meisten ZuhörerInnen wird bekannt sein, dass es ja auch eine sehr enge Freundschaft zwischen USP und der Schickeria gibt. Also von daher sind da sicherlich schon Verbindungen und die meisten wissen schon Bescheid. Genau, die besuchen sich ja auch gegenseitig ganz gerne mal. Von daher ist das schon ein reger Austausch. Aber den Link, den du angesprochen hast, kann ich auch gerne in die Shownotes packen, wenn man da vielleicht als ja kleinere Gruppe, sage ich mal, haben wir auch, wie du sagst, nicht nur im Saarland, sondern auch noch weiter südlich auch einige Fanclubs, die jetzt vielleicht das erste Mal seit langem wieder die Möglichkeit haben, in München ein Spiel ihres Vereins mitzubekommen. Von daher kann das nicht schaden, sich da nochmal kurz vor dem Spiel zu informieren. Genau, und lustig, dass du Hirschgarten sagst. Ich weiß noch, ich war kurz nach dem Abi irgendwie mit der Clique damals irgendwie, waren wir auch in München, weil wir da auch unsere Abschlussfahrt hatten und es eigentlich ganz nett fanden und waren dann da auch in einem Biergarten. Es gibt, glaube ich, auch ein Hotel gleichen Namens direkt ums Eck da irgendwo.
Ach, witzig. Ja, das kenne ich jetzt nicht. Aber das ist jetzt wirklich witzig, ne? Weil, also der ist schon bekannt, der Hirschgarten als Biergarten, aber ist jetzt nicht der allergrößte oder bekannteste, aber schön, kleine Welt.
Ja, das ergab sich halt damals irgendwie so und jetzt muss aber jetzt auch schon mittlerweile 18, 20 Jahre her sein ungefähr. So.
Ah ja, dann wird es Zeit für einen zweiten Besuch.
Ich denke auch. Gut.
Die Preise sind wahrscheinlich noch fast unverändert fürs Bier.
Okay. Dann, ja, wir haben schon gesagt, es muss ja eine Baustelle sein, dass man jetzt eine Saison lang keinen Titel holen konnte. Aber du hast mir noch ein paar mehr mitgebracht. Wenn wir so ein bisschen auf die kommende Saison blicken, was muss der FC Bayern in der kommenden Saison anders machen? Was muss man angehen? Was hast du uns da mitgebracht?
Genau, also es gibt tatsächlich, wenn man so will, viele Baustellen, vielleicht überraschend viele Baustellen, wenn man so auf die Erfolge blickt, die ich anfangs geschildert habe und Baustellen beim FC Bayern, dessen bin ich mir auch bewusst, sind natürlich immer Luxusprobleme, aber tatsächlich gibt es ein bisschen was. Die erste Baustelle, die ich mir aufgeschrieben habe, will ich nur ganz kurz abhandeln, weil hatten wir eingangs schon gesagt, es hat mit Uli Hoeneß zu tun und eben mit, ich sag's mal, mit der Staffelstabübergabe. Die muss endlich klappen. Die müssen loslassen lernen, Hoeneß und Rummenigge, und nicht im Zweifel, wenn das erste irgendwo nicht läuft, wie sie sich vorstellen, direkt doch wieder reingrätschen und in die erste Linie gehen. Da müssen sie, ob es jetzt dann Heiner, Eberl, Dresen als der Vorstandsvorsitzende ist aktuell, oder wem auch immer sie vertrauen und die Schlüssel in die Hände gegeben haben, dass sie tatsächlich die Nachfolgegeneration auch machen lassen. Das muss klappen, das werden wir sehen. Das ist einfach ein großes Fragezeichen. Max Eberl ist jetzt seit ein paar Monaten im Amt als neuer starker Mann für den Sport, als Sportvorstand. Ist jetzt seine erste Transferperiode, die gerade läuft. Wird man einfach sehen müssen, wie das läuft. Und das muss aber klappen. Das wird enorm wichtig sein. Auch wer wird Wer wird in der Öffentlichkeit das Gesicht des FC Bayern? Wer wird in Zukunft im Doppelpass sitzen oder anrufen? Wird das Max Eberl sein? Wird das Christoph Freund sein? Oder wird das doch wieder Uli Hoeneß sein? Und davon hängt, glaube ich, auch so ein bisschen ab, wie es mittelfristig da laufen kann. Und wenn wir dann zum Sportlichen hingehen, ich würde sagen, sportlich allein gibt es wieder ja auch mehrere Baustellen. Die eine ist, es gibt einfach einen notwendigen gewissen Umbruch, eine Verjüngung im Kader. Du hast diese von dieser Generation, die tatsächlich alle 11 Titel geholt hat hintereinander, da waren unter anderem Manuel Neuer und Thomas Müller jedes Jahr dabei. Diese beiden sind jetzt 38 und 34 Jahre alt und relativ offensichtlich auf der Zielgeraden ihrer Karriere. Ist jetzt noch nicht ganz klar, wann, wo, wie sie aufhören werden. Thomas Müller hat international aus der Nationalmannschaft, ist er zurückgetreten. Beim FC Bayern munkelt man, dass jetzt die laufende Saison seine letzte wird. Vertrag liefe auch aus. Manuel Neuer, Torhüter, ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber wirklich lange wird es auch nicht gehen. Und hinter diesen beiden, die auch natürlich als Führungsspieler, als Gesichter des Vereins enorm wichtig sind, aber auch hinter denen, ein Harry Kane wird in ein paar Wochen 31 und diese ganze Generation, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Coman, sind alle 1995 oder 1996 geboren, also noch nicht wirklich alt in dem Sinne für Fußballer, aber gehen eben doch alle auf die 30 zu. Und fast alle von den jetzt genannten, oder ich glaube sogar alle 5, die ich jetzt genannt habe, sind nicht mehr ganz unumstritten beim FC Bayern. FC Bayern will mehr oder weniger aktiv diese Spieler loswerden und legt ihnen Abgänge nahe. Und das ist zum einen also ein Umbruch. Und das zu managen ist natürlich auch gar nicht einfach, weil sowas wie eine Magatsche Trainingsgruppe 2 beim FC Bayern, das hat man dort lange nicht gesehen, wenn überhaupt jemals. Und wie wird das passen? Wie wird das im Kader aufgenommen werden? Und wie wird das klappen? Findest du Käufer? Findest du Abnehmer für diese Spieler, die auch alle ordentliche Verträge haben? Wollen diese Spieler gehen? Und wer auch immer die Nachfolger sein sollen, werden die auch die dann erwartete Leistung bringen? Bayern hat jetzt schon 2, 3 Spieler gekauft, Joao Palhinha und Michael Olise, wo man aber letztlich noch nicht weiß, ob die wirklich auf diesem Niveau schon diese Unterschiedsspieler sein können. Also viele, viele Fragezeichen.
Okay, wow, das war mir in der Vehemenz so gar nicht bewusst, auch dass da wirklich den Allgedienten, und das ist ja wirklich auch, wenn man jetzt nicht wirklich den FC Bayern aktiv verfolgt, aber das sind ja wirklich Namen, die man damit verbindet. Also gerade auch Thomas Müller vielleicht und Manuel Neuer als die Gesichter eine ganze Zeit lang des FC Bayern auf dem Platz, wenn es Rummenigge und Hoeneß neben dem Platz waren. Ja, wird zu beobachten sein, wie man das moderiert. Und aber es ist ja noch ein bisschen Zeit zu gehen. Ich nehme jetzt Ende Juli auf. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, mal zu schauen, wie man da mit demjenigen oder mit den einzelnen Personen umgehen kann und wie sie dann vielleicht vielleicht auch in anderer Funktion dann so langsam aus dem, also wenn sie noch spielen wollen, müssen sie sich halt einen neuen Verein suchen. Aber vielleicht, ja, wenn man so 38 wird, ist es ja vielleicht auch einfach Zeit, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, würde ich mal sagen.
So ist es, genau. Ne? Vielleicht bei Manuel Neuer könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch irgendwie ein Jährchen in den USA dranhängt oder sowas. Weiß man nie. Aber genau, ne? Könnte auch sein, dass er sagt, nee, pass auf, reicht jetzt. Ich springe vielleicht doch nicht mehr ganz so weit und roll mich nicht mehr ganz so beweglich ab wie früher. Und es wird Zeit, dass die Jüngeren dann übernehmen.
Und dann hast du uns noch einen sportlichen Aspekt mitgebracht, da geht es um die Innenverteidigung ganz explizit.
Genau. Kann man, also wenn man noch anschaut, wo hapert es denn sportlich? Das ist, wenn man so schaut, nochmal um auf Franck Ribéry und Arjen Robben zurückzublicken, das waren ja sehr große Namen als Offensivspieler, die sind weg, aber mit den Nachfolgern läuft es offensiv einfach immer noch blendend. Harry Kane, Jamal Musiala, den ich jetzt bisher im Podcast noch nicht erwähnt habe, neuer super, absoluter Superstar. Wir lieben ihn logischerweise alle jetzt schon Weltklasse-Spieler und er wird ja nur noch besser werden, sehr wahrscheinlich. Offensiv läuft es beim FC Bayern in den letzten Jahren immer. Richtig viele Tore, sogar 1-2 Mal die 100 Tore geschafft oder dran gekratzt in den letzten Bundesliga-Jahren. Unvorstellbare Zahlen eigentlich. Defensiv läuft es nicht in den letzten Jahren. Ich habe mir hier gerade mal noch eine Zahl rausgesucht. In den letzten 5 Saisons hat der FC Bayern im Schnitt 39 Gegentore pro Bundesliga-Saison kassiert. Also etwas mehr als ein Gegentor pro Spiel. Klingt jetzt auf den ersten Blick für einen durchschnittlichen Bundesligisten gar nicht so viel. Aber für den FC Bayern, zum Vergleich in den vorhin genannten Jahren unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola von 2012 bis 2016, waren es im Schnitt 19-20 Gegentore pro Saison. Das ist weniger als die Hälfte, 20 Tore Unterschied. Und von dieser defensiven Stabilität ist der FC Bayern aktuell in den letzten Jahren meilenweit entfernt. Das sieht man unter anderem gut, und deshalb hatte ich da mit Stichwort Innenverteidigung aufgeschrieben. In der Innenverteidigung kauft der FC Bayern seit 5 Jahren jedes Jahr einen teuren neuen Innenverteidiger. Fing an mit Lucas Hernandez, dann Dayot Upamecano, dann Matthijs de Ligt, letztes Jahr Kim Min-jae. Und egal, was sie versucht haben, sehr viel Geld investiert, aber die Defensive stabilisiert haben sie nicht dadurch. Nun ist defensiv nicht immer nur der Job der Innenverteidigung, sondern des gesamten Defensivverbundes, das defensive Mittelfeld ist wichtig, die Außenverteidiger sind wichtig. Also es ist natürlich, es sind viele Schultern, aber da hat es der FC Bayern einfach in den letzten Jahren nicht hinbekommen, die Konstanz zu bringen, die sie vorher 5, 6, 7 Jahre lang hatten, mit einem defensiven Mittelfeld, das aus Javi Martinez und Thiago bestand. Thiago, enorm wichtiger Spieler, auch für die Defensive, hat man oft gar nicht so wahrgenommen, aber wahnsinnig starker Defensivspieler und auch mit Ball einfach so gut, dass er wenige Bälle verloren hat und es deshalb keine Chancen für Gegenstöße, für Umstöße, für Umbruchsituationen für gegnerische Mannschaften gab. Und eben die Innenverteidigung mit Boateng, Alaba, Mats Hummels, diese Konstanz, die es da einst gab, sowohl was die Leistung als auch die Personen gab, die ist einfach ein Stück weit weg. Und das haben die neuen Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, sowohl in der Innenverteidigung als auch vor der Abwehr in den letzten Jahren einfach nicht geschafft. Und da versucht der FC Bayern jetzt mal wieder was zu ändern. Palinha habe ich vorhin schon genannt, der für die 6 kommt. Ito ist vom VfB Stuttgart gekommen, kann Innenverteidiger, Linksverteidiger spielen, ist jetzt aber leider verletzt. Und der FC Bayern ist zusätzlich noch an Jonathan Tah von Leverkusen interessiert. Ob das noch was wird, weiß ich nicht. Aber auch da steht also wieder eine Investition vor, wieder ein kleiner Umbruch. Und ob Kompany endlich diese Baustelle wird beheben können, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüssel, um wieder so sportlich erfolgreich zu sein, wie sie es gerne wären.
Okay, also auch da einige Baustellen, was man da so noch am Kader basteln muss sozusagen. Und ja, aber wie gesagt, es ist ja noch einige Zeit. Und wenn der FC Bayern in den letzten Jahren eins gezeigt hat, dass man da auch im Kader auch durchaus noch jemanden aus dem Hut zaubern kann. Und vielleicht noch als Abschlussfrage zum Sportlichen, weil du es jetzt eben so betont hast, Offensive hui, Defensive pfui, nenne ich es einfach mal ein bisschen plakativ. Ist das ein Grund, weshalb es dann die vergangene Saison zu keinem Titel gereicht hat, oder wo würdest du das festmachen?
Ja, glaube ich, kann man ein Stück weit schon so sagen, wobei man da auch ganz, ganz einfach und ehrlich auch anerkennen muss, die Saison, die Bayer Leverkusen gespielt hat, die war einfach phänomenal. Das war richtig, richtig, richtig stark, dass auch ein besserer FC Bayern hätte da nicht zwingend den Titel geholt. Das lag also nicht nur an Bayern, sondern auch einfach da an dem, was Xavi Alonso da aufgebaut hat.
Aber es gibt ja auch noch 2 andere Wettbewerbe.
Ja, die anderen Wettbewerbe, ich sag mal, im DFB-Pokal ist jetzt tatsächlich, DFB-Pokal, das ist schön, also das hast du schön eingefädelt, schöne Schleife zum Anfang, zu meiner Herkunft. Im DFB-Pokal ist der FC Bayern ja beim ersten FC Saarbrücken ausgeschieden. Ich war natürlich im Stadion. Und ich sag's ganz ehrlich, da war ich nicht wirklich traurig über das Ergebnis. Für den ersten FC Saarbrücken, glaube ich, war es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und habe ich meinen saarländischen Freunden gegönnt. Aber das ist natürlich tatsächlich etwas, wo du merkst, das ist so ein bisschen ein gutes Sinnbild für die fehlende Souveränität der letzten 4, 5 Jahre im Vergleich zu den Jahren davor. Es ist vor 2, 3 Jahren ist Bayern gegen Kiel ausgeschieden im DFB-Pokal. Das sind Patzer, die es vorher nicht gab in den Jahren davor. Und das ist also einfach, wo du merkst, dass diese Dominanz, dieser Klassenunterschied von dem Pep Guardiola-Fußball, der war da nicht mehr zu sehen. Und dann passieren solche Patzer. Und dann war schon mal dieser eine Pokal, der nicht geholt wurde. Und in der Champions League, ich sag mal, auf dem Niveau, es sind Nuancen. Bayern hatte die Chance, glaube ich, gegen Real, aber letztlich war ja auch das wahnsinnig spannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, mit so von der Entwicklung her, mit späten Toren von Real, von ausgerechnet José Lu. Da hat nicht viel gefehlt, sag ich mal. Und das ist okay. Das ist, selbst wenn du noch besser bist als FC Bayern, dass du in einem ganz engen Spiel gegen Real Madrid in einem Champions League Halbfinale verlierst, c'est la vie. Das kommt vor, dafür würde ich niemanden kritisieren wollen.
Okay, dann haben wir ja jetzt eine ganz schöne Schleife um unser Gespräch gemacht und müssen eigentlich nur noch den Deckel drauf machen sozusagen oder in dem Fall den Koffer zu. Was würdest du denn dem FC Bayern für die nächste Saison ins Reisegepäck geben, damit die nächste Saison erfolgreicher wird, als es die letzte war?
Du, das ist in dem Sinne beim FC Bayern ja einfach das Wichtigste ist, dass das Reisegepäck, das Stil echt natürlich nur eine Louis Vuitton-Tasche sein kann für die Spieler, dass dort einfach Platz genug drin gelassen wird, um Punkte und am Ende der Saison dann auch Titel und Pokale mit nach Hause zu bringen. bisschen Platz ist noch im Museum für 2-3 weitere Pokälchen.
Ja, da wurde ja extra Platz gelassen jetzt diesen Sommer. Die Plätze sind ja schon freigeräumt. Gut, Georg, ich wäre mit unserem Leitfaden, unserem Zettel soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir hier den Deckel auf diesen Teil der Saisonvorschau machen?
Du, ich freue mich sehr, vielleicht ganz kurz umzudrehen, aber klar, du wirst nicht mit jedem der 17 Gäste, die du hast, über den FC St. Pauli reden können. Aber was erwartet ihr euch denn in der Bundesliga-Saison im Kader? Ihr habt, glaube ich, mit einem Trainer hier auch mit Bayern-Vergangenheit, der Fabian Hürzeler, den habt ihr verloren. Wahrscheinlich ein harter Schlag für euch, den abgeben zu müssen. Jetzt neuer Trainer in der Bundesliga. Wie optimistisch seid ihr da noch und wie sehr war das für euch schon so ein bisschen Stimmungskiller?
Also erstmal natürlich, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, ne? Also das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Erstmal war es natürlich ein kleiner Schock, wo ich aber, glaube ich, sagen muss, dass ein Großteil das menschlich nachvollziehen kann, dass wenn sich dir diese Chance bietet, als gerade mal Anfang 30-jähriger Trainer in der Premier League zu werden, dass du diese Chance ergreifen musst, weil die kommt wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ich bin Andreas Bornemann sehr dankbar, dass er sich vorher noch mit Fabian hingesetzt hat und gesagt hat, gut, du, wir setzen einen neuen Vertrag auf, aber wenn ein Angebot kommt, was du nicht ablehnen möchtest, dann werden wir dich auch irgendwie ziehen lassen. So ungefähr stelle ich mir das Gespräch zwischen den beiden vor, sodass wir ja zumindest dann noch finanziell ganz gut aus der Sache rausgekommen sind. Und was man jetzt vom neuen Trainer Blessin bisher mitbekommt, dass er halt sehr viel mehr auf das Spiel gegen den Ball setzt und auf Umschaltspiel. Das war jetzt so der Fokus in den ersten Wochen, die er da ist, was sicherlich natürlich auch logischerweise erstmal der Ansatz sein muss und sein wird, wenn wir in der Bundesliga spielen, weil jetzt zuletzt, klar, haben viele Teams gesagt, ja, hier kommen Tabellenführer, die meiste oder Großteil der Zeit oder oftmals gewesen, nehmt ihr mal den Ball und macht was draus und wir gucken mal, wo sich uns Chancen bieten. Das wird sicherlich in der Bundesliga gegen viele Teams genau andersrum sein. Von daher, ja, Testspiele soll man ja auch nicht überbewerten. Da war jetzt von einem knappen 1-0 gegen Lyon bis hin zum 1-3 gegen Greuther Fürth alles dabei. Muss man sehen. Ich hoffe einfach, dass wir gut eine Rolle spielen und dass wir ja zumindest 3, besser noch 4, 5 Teams finden vielleicht, die am Ende hinter uns stehen. Also ich sehe uns da jetzt schon in direkter Konkurrenz mit vielleicht einem VfL Bochum, Heidenheim, Kiel natürlich. So, das wären schon mal 3 Kandidaten, die man hinter sich lassen könnte. Augsburg, Mainz und so, das finde ich schon, dass man da den Anspruch haben kann oder die Erwartungen haben kann, da zumindest in direkter Konkurrenz zu stehen. Und was darüber hinauskommt, muss man sehen. Ich glaube nicht, dass wir einen auf ersten FC Heidenheim machen und dann irgendwie direkt auf Platz 8 einsteigen. Aber es muss jetzt auch nicht den Darmstädter Weg gehen, so. Also irgendwas dazwischen.
Das ist nachvollziehbar. Aber finde ich interessant, habe ich so noch gar nicht gesehen, dass da tatsächlich Blessin von seiner Spielanlage her sogar für die Liga und jetzt eure neue Rolle als Underdog sogar ein Stück weit passender sein könnte. Das ist cool. Und ich freue mich sehr auf Hauke Wahl in der Bundesliga. Gerade weil du Kiel nochmal angesprochen hattest, ich war schon ein ganz großer Fan von ihm unter Tim Walter in Kiel, wie er da den Innenverteidiger interpretiert hat und ich freue mich sehr darauf. Darauf werde ich genau schauen in den ersten Wochen. Bin sehr gespannt, wie das unter Blessin dann aussehen wird. Drück euch die Daumen, dass es klappt.
Dankeschön. Dann danke dir erstmal für heute, fürs Gespräch. Ich wünsche dir erstmal noch eine schöne Sommerpause und wir schauen dann im Laufe der Saison mal, wie die Baustellen, die du dem FC Bayern aufgegeben hast, so bearbeitet wurden und ob Hoeneß wirklich irgendwann in Ruhestand gehen kann oder ob er da immer noch schaltet und waltet. Wir werden es sehen. Danke dir und mach's gut.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!